Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am kommenden Dienstag beginnt der Weltjugendtag in Rio. Es wird die erste Auslandsreise von Papst Franziskus sein. Zugleich eine Rückkehr in seine südamerikanische Heimat. Wird er mit seiner Herzlichkeit auch die Menschen am anderen Ende der Welt erreichen? Welche Botschaft bringt er, der das Oberhaupt einer Kirche der Armen sein will, mit in das Schwellenland Brasilien? Das sind spannende Fragen, über die wir uns heute unter anderem unterhalten wollen mit Florian Ripka, dem stellvertretenden Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Er hat Brasilien im vergangenen Jahr besucht und wird uns Auskunft über diese und weitere Fragen geben. Grüß Gott, Herr Ripka.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Herr Ripka, Brasilien ist längst schon ein Gigant, fast 200 Millionen Einwohner, der fünftgrößte Staat der Erde und der wirtschaftsstärkste Südamerikas. Die Bedeutung des Landes spiegelt sich auch darin wider, dass dort innerhalb weniger Jahre drei absolute Großereignisse stattfinden, nämlich der Weltjugendtag, die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Sie haben im vergangenen Jahr im Auftrag Ihres Hilfswerks Kirche in Not Brasilien besucht. Sie haben dabei auch den unwegsamen Nordwesten des Landes, die Amazonasregion, kennengelernt. War es denn eigentlich so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Tja, um ehrlich zu sein, war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei Brasilien denkt man ja unwillkürlich einerseits an die großen Karnevalveranstaltungen in Rio oder wenn man dann an den Amazonas denkt, dann denkt man an mit Blasrohr bewaffnete Einheimische, die durch den Urwald laufen. Weder das eine noch das andere war zutreffend. Man kann schon erkennen, dass in Brasilien ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung stattfindet. Gerade in Sao Paulo, in der neuen Hauptstadt in Anführungsstrichen, wo wir gelandet sind. Aber oben im Norden dann, wo es unwegsam wird und wo die Gegend relativ rückständig ist, da kam von diesen neuen Wirtschaftswunder relativ wenig an. Und ja, allgegenwärtig ist eben das Problem der riesigen Distanzen und die Unwegsamkeit.
Das kam ja jetzt während des FIFA-Konföderationen-Pokals im Juni zu massiven Protesten. Das waren die größten Unruhen seit Ende der Militärdiktatur in den 80er Jahren. Worum ging es den mehrheitlich jugendlichen Demonstranten?
Ja, die haben halt gesehen, dass für die kommenden sportlichen Ereignisse, ja große Ereignisse, die sie ja schon angeschnitten haben, da immense Bauten für unvorstellbare Summen hochgezogen werden. Also zum einen mussten da dann auch Favelas weichen, also Elendsgebiete. Und was die jungen Leute vor allem aufgeregt hat, war die Tatsache, dass es am Bildungssystem oder am Gesundheitssystem noch wirklich mangelt und dass das Geld ja offensichtlich da ist, sonst könnte man ja diese Gebäude nicht hinstellen, aber es eben nicht bei den Brasilianern ankommt. Gut, die Regierung, die argumentiert dann, dass diese Großereignisse dann auch mittelbar natürlich dem brasilianischen Volk helfen, wie auch immer. Aber mit solchen leeren Versprechungen lassen sich halt die Studenten und die jungen Leute in den Großstädten des Südens nicht abspeisen. Sie hätten gerne das Geld sozial sinnvoller angelegt gesehen. Und auf der anderen Seite gehört Brasilien auch zu den sogenannten BRICS-Staaten. Also das sind diese Staaten, bei denen in Zukunft ein hohes Wirtschaftswachstum zu erwarten ist. Also da gehört dann noch Russland dazu, Indien, China und Südamerika. Und das ist ja in einem Land, das im Süden Europa sehr stark ähnelt und auch in der Medienlandschaft, ist das ja nicht zu verheimlichen. Auf der anderen Seite sehen die Leute ja natürlich auch, dass es immer noch so wenig gibt im Bildungssektor, im Gesundheitssektor und so weiter, wie ich es vorhin schon angeschnitten habe. Und da machen die Leute einfach nicht mit. Und wenn die Politik das ignoriert, dann greifen die Demonstranten auch zu immer drastischeren Maßnahmen. Und da haben wir dann auch eben diese Proteste, wie sie seit dem Ende der Militärdiktatur der 80er Jahre nicht mehr gewesen ist.
Korruption ist ein weltweites Problem. Wie haben Sie Korruption in Brasilien wahrgenommen?
Ja, es gibt Korruption in verschiedenen Bereichen. Also einmal ist da der Drogenhandel, weil Korruption und Drogenhandel sind da sehr eng verbunden. Wir waren auch in Rio Branco im äußersten Nordwesten und da wundert sich schon der Bischof Dom Joaquim Pertinez darüber, woher denn diese vielen Neuwagen kommen, die jedes Monat neu auf den Straßen herumfahren. Auf legalem Weg verdient hier niemand so viel. Aber man sieht natürlich auch, dass gerade in den Grenzgebieten viel Drogenhandel stattfindet. Und das kann nicht an den Behörden vorbeigehen. Und er schätzt, dass auch viele Behörden da mit verwickelt sind, dass sie einfach stillhalten.
Kriminalität ist ein großes Problem in Brasilien. Wo liegen denn da die Gründe? Liegt das vielleicht auch daran, dass man mit kriminellen Handlungen leichter und schneller Geld verdienen kann als mit ehrlicher Arbeit?
Ja, das mag sicherlich zutreffen. Also wir waren mal in der Nähe von Tefé, also das ist mittendrin im Amazonasgebiet, im Urwald, in einem Dorf am Rio Solimões, der etwas weiter, also ein paar hundert Kilometer weiter unten dann den Amazonas selbst bildet. Und dort gab es ein Dorf, in dem laut Bischof Dom Sergio Castriani eigentlich alle auf irgendeine Art und Weise vom Drogentransport leben. Also ich möchte schon gar nicht mehr Drogenschmuggel sagen, weil das geschieht dort so offensichtlich. Die Drogen kommen von Kolumbien und werden dort in der Nähe über die grüne Grenze geschifft. Und mit ehrlichen Verdienen-Alternativen sieht es natürlich schlecht aus, weil man kann dort entweder ein bisschen Obst oder Maniok anbauen und dann gibt es noch ein paar Stellen im öffentlichen Dienst, aber das war's dann schon. Zum Überleben reicht das nicht.
Sprechen wir jetzt mal über Ihre Reise. Sie haben nicht nur große Städte dort gesehen und erlebt, Sie haben auch die Provinz besucht und eines Ihrer Reiseziele war der Bundesstaat Acre im Südwesten des Amazonasbeckens. Was ist das für eine Region?
Als wir von Sao Paulo, dem Süden der großen Stadt Brasiliens, dann in den Norden geflogen sind, hat zu mir ein Brasilianer gesagt, Acre ist es wie so eine Art Mythos. Also man kennt es, aber man weiß nicht wirklich, wo es ist. Und genauso sieht es dort auch aus. Es ist arm und abgelegen. Man findet steppenähnliche Landschaften, aber auch viel Urwald. Von den Erzeugnissen, die Leute dort leben, von Kautschuk- und Paranussanbau und auch Viehzucht ist weit verbreitet. Und viele Gemeinden sind wirklich schwer zu erreichen. Also man muss ein Flugzeug oder ein Boot benutzen. Und dieses Zusammenspiel prägt den ganzen Staat Acre.
Und wer lebt dort?
Es gibt dort verschiedene indigene Völker natürlich. Im Grenzgebiet zu Peru kommen sogar solche vor, die bis heute das Zusammenleben mit nicht-indigenen Volksgruppen eigentlich meiden und für sich leben wollen. Und dann gibt es noch sehr viele Auswanderer, die eben als Glücksritter da in den Wilden Westen, um dieses Bild zu benutzen, gezogen sind, um dort ihr Glück zu machen.
Sie sagten gerade schon, das ist natürlich eine entlegene Region, sehr schwer zu erreichen. Das stellt natürlich auch Herausforderungen an die Seelsorge dar. Welche weiteren gibt es dort?
Also neben den großen Distanzen und dem unwegsamen Gelände gibt es noch einen akuten Priestermangel. Dann ist auch ein weiteres Problem, mit dem die Gemeinden dort zu kämpfen haben, der niedrige Bildungsstand der Bevölkerung und die damit einhergehende Präsenz der Sekten.
Wo setzt Ihr Hilfswerk Kirche in Not Schwerpunkte?
Ja, also wir rüsten die Seelsorge mit Fahrzeugen aus. Also das sind Boote, das sind Geländewagen, für die großen Städte auch mal Kleinwagen. Kirche in Not finanziert die Ausbildung von Priestern, von Ordensleuten und Katecheten, um eben auch den Bildungsstand zu erhöhen.
Blicken wir mal zurück. Die Hilfe von Kirche in Not hat schon eine lange Tradition, über 50 Jahre. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Kirche in Not, bekannt als Hilfswerk für Osteuropa zunächst, auch in Lateinamerika begann, Hilfe zu leisten?
Ja, das war 1962, als Pater Werenfried van Straten, der ja das Hilfswerk Kirche in Not gegründet hat, zum ersten Mal in seinem Echo der Liebe für Lateinamerika gesammelt hat. Vorher war er auf Bitten von zweier Kardinäle eben dort und hat sich die Not vor Ort angesehen. Und auch Papst Johannes der 23. bat ihn, diesen Kontinent zu unterstützen. Pater Werenfried hat gesehen, dass die materielle und auch die geistige Not groß war und in diesem Land, und er hat eben seine Wohltäter aufgerufen, nicht nur für die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang, sondern eben auch für die in Lateinamerika zu spenden. Die Kirche ist dort und also war dort und ist immer noch eine unersetzliche Stütze für die Leute, denn sie ist ihre Stimme gegen Unterdrückung von Großgrundbesitzern. Und sie ist auch der Anlaufpunkt für die vielen Menschen, die auf der Suche nach Arbeit in den Favelas der Großstädte stranden. Die Kirche vermittelt Bildung und schützt auch vor den ausbeuterischen Sekten. Aber die Kirche hat dort ein Problem. Sie ist arm und droht auszubluten. Denn sie wurde errichtet von europäischen Orden, die sich langsam aus Südamerika zurückziehen, weil sie ja selbst an Mitgliederschwund leiden. Und die Kirche Brasiliens muss jetzt lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das alles hat meiner Meinung nach Pater Werenfried damals schon gesehen. Er hat eben befürchtet, dass unzählige Seelen verloren gehen würden, wenn die Kirche in Lateinamerika zerfällt, und deswegen musste er helfen.
Herr Ripka, sprechen wir mal über eine der größten Herausforderungen für die katholische Kirche in Brasilien, eigentlich kann man sagen im ganzen lateinamerikanischen Subkontinent. Und das ist das Sektenphänomen. Seit wann gibt es das eigentlich in Brasilien, dieses Aufkommen so vieler Sekten?
Die meisten Sekten, die haben ja ihren Ursprung im christlichen Glauben, und der kam ja mit all seinen Konfessionen mit den Einwohnern, mit den Einwanderern nach Brasilien. Damals, als der ganze Kontinent noch nicht missioniert war, hatte die katholische Kirche den ersten Schritt getan, und sie war auch im Laufe der Missionierung immer, sage jetzt mal, den anderen einen Schritt voraus durch die Orden. Vor allem die Comboni-Missionare und die Jesuiten sind mir immer wieder aufgefallen, dass sie hier oder dort wieder ein Kloster oder eine Gemeinde gegründet haben. Es gab aber auch protestantische Einwanderer, die sich zum Teil auch zusammenschlossen und enge Gemeinschaften bildeten. Zu diesem Zeitpunkt kam jetzt aber eigentlich noch nicht von Sekten im Sinne von ausbeuterischen Systemen sprechen. Diese Systeme haben sich dann erst im Laufe der Zeit entwickelt und konnten erst so richtig wuchern, als die Präsenz der katholischen Kirche zurückging.
Aber wie erklärt sich denn deren Erfolg?
Ja, sie versprechen den Menschen unmittelbare Heilung und Reichtum. Du bezahlst, du bekommst etwas dafür. So einfach und nachvollziehbar ist es. Die Menschen kennen meist die wahre Botschaft Christi nicht und haben ein völlig falsches Gottesbild. Zum anderen gibt es da auch noch Gruppenzwang. Also wenn das ganze Dorf bei einer Sekte dabei ist, dann ist es für eine einzelne Familie schon schwierig, da nicht mit dazuzugehen. Und die Propagandamaschinerie der Sekten ist oft auch sehr ausgearbeitet. Und die Sekten sprechen eben die materiellen Nöte der Menschen konkret an. Nur werden diese Nöte eben leider nicht gelindert, sondern eben noch verstärkt durch sehr hohe Spendenforderungen der Sekten.
Sie sagten gerade, die katholische Kirche verliert Gläubige an diese Sekten. Lässt sich das in Zahlen ausdrücken?
Ja, also es ist so, dass der Anteil der christlichen Bevölkerung schon eine Bewegung hin zu den Sekten macht. Also waren es vor 10 Jahren so ungefähr noch 90% der Bewohner Brasiliens Katholiken, so sind es jetzt nur noch 60%. Und sehr viele von diesem Drittel, das da verloren gegangen ist, gingen eben zu den Sekten. Also das heißt, die katholische Kirche schrumpft und die Sekten wachsen.
Ist das eigentlich ein Phänomen, was man vornehmlich in den Städten findet, oder gibt es das auch in der Provinz?
Ja, es gibt es auch in der Provinz. Selbst das hinterste Dorf am Amazonas, auch solche, wo nur einmal im Jahr die Post kommt, die haben einen Sektentempel. Meistens ist es sogar das prächtigste Bauwerk am ganzen Ort. Und das hat den Grund darin, dass ja wirklich die Sekten eine Bevölkerung mit niedrigem Bildungsstand brauchen. Und die Abwesenheit der katholischen Kirche ist natürlich dann auch ein weiterer Dünger für diese Systeme. In den Städten gibt es natürlich auch, und da wird oft mit den Klischees gegen die Kirche gearbeitet, wie wir sie ja auch bei uns in Deutschland oft hören.
Gibt es Verflechtungen dieser Sekten mit der Politik, mit anderen Lobbygruppen in der Gesellschaft?
Ja, die gibt es, vor allem wenn sie den gemeinsamen Feind, nämlich die katholische Kirche, haben. Wir waren auch in Roraima, das ist der Bundesstaat ganz im Norden, der einzige, der auch nördlich des Äquators ist. Und dort berichtete uns der Bischof Dom Roque Paloski, dass die Kirche dort sehr schlecht bei den Politikern angesehen ist. Das hat nämlich den folgenden Grund. In der Verwaltung von Roraima ist die vorherrschende Meinung, dass bei der Aufteilung der Reservate den Indianern zu viel Platz gegeben wurde und dass nun die Großbauern zu wenig haben, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Also wenn man sich ansieht, was die für Flächen haben, die so groß sind wie bei uns ganze Bundesländer, ist diese Behauptung etwas sehr weit hergeholt, meine ich. Die Kirche dort in Roraima ist die einzige Stimme der Indianer, wenn diese benachteiligt, eingeschüchtert oder sogar ermordet werden. Tja, und die Kirche, die Stimme der Kirche reicht halt auch über die Grenzen von Roraima hinaus. Und die Medien bringen auch immer wieder solche Meldungen, wenn Indianerdörfer gebrannt werden. Und das passt natürlich dann weder den Großgrundbesitzern noch den Behörden, die ja auch mit Korruption eng miteinander verbunden sind. Und dann werden halt die Sekten unterstützt, die in ihrer Arbeit ja gegen die katholische Kirche arbeiten.
Ein Hilfsmittel dagegen wäre eine flächendeckende Seelsorge, die aber eben sehr schwer möglich ist durch diese großen Distanzen, die Sie angesprochen haben. Und Priestermangel herrscht auch dort. Was kann denn die Kirche konkret tun, um diesen Trend, der immer weitergeht, dass die Kirche eben Gläubige an die Sekten verliert, entgegenzuwirken?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen und werde meiner Meinung auch unterstützt vom Rektor des Priesterseminars von Manaus, also der Amazonas-Hauptstadt. Er sagte, die Kirche am Amazonas, die muss auf eigenen Beinen stehen. Also Priester und Ordensleute müssen aus den Reihen der Bevölkerung kommen, weil nur diese kennen ja die Mentalität der Bevölkerung und sind auf der anderen Seite auch das auszehrende Klima gewohnt. Aber auch finanziell muss die Kirche selbstständig werden. Die europäischen Orden, die ziehen sich wie gesagt alle zurück und diese Geldquellen versiegen einfach. Nur sind es jetzt die Gläubigen am Amazonas nicht gewohnt, für ihren Glauben auch Mittel aufzubringen. Denn vorher haben das ja alles die Orden bezahlt. Und nur mit viel Überzeugungsarbeit und Transparenz konnte eine Kultur des Zehnten oder Dizimo, wie es dort heißt, eingeführt werden.
Herr Ripka, sprechen wir im nächsten Teil unseres Gespräches über die Indianer, die Ureinwohner des Landes, die es ja auch noch gibt. Wir kennen ja alle die leidvolle Geschichte der europäischen Eroberung des amerikanischen Kontinents. Und immer wieder wird diese Eroberung auch der Kirche zum Vorwurf gemacht. Geschieht das eigentlich zu Recht?
Naja, man kann auf der einen Seite schon sagen, dass Kirche und Kapitalismus beide aus Europa kommen. Das ist ja mal nicht zu leugnen. Aber ob sie dann deswegen in ihrer Wirkung gleichzusetzen sind, also dem widerspreche ich zutiefst. Ich habe übrigens Ihre Frage auch einem franziskanischen Missionar in Roraima gestellt und er hat dann ganz, ja, wie soll man sagen, ungehalten darauf reagiert und hat gesagt, meinen Sie denn, es wäre den Einwohnern besser ergangen, wenn sie gleich von den großen Firmen, den ausbeuterischen Handelsföderationen oder von kapitalistischen Konglomeraten überrannt worden wären, ohne vorher die Kirche kennengelernt zu haben? Also er meinte, die Ausbeutung wäre sowieso gekommen und sie wurde sogar noch abgemildert, dadurch, dass auch die Kirche gekommen ist.
Werden die Indianer denn heute noch benachteiligt?
Ja, weil ihre Interessen grundsätzlich in der Rangfolge klar hinter denen der Großgrundbesitzer oder Firmen stehen. Also wird Land benötigt, schrecken diese auch gar nicht davor zurück, Revolverhelden einzusetzen, um es den Indianern wegzunehmen. Und wie gesagt, die Politik ist halt eng verbunden mit den Großgrundbesitzern und hilft nur sehr unwillig und wenn überhaupt.
Es wird immer wieder gesagt, wie wichtig die Bildung ist, gerade um sich auch vor den Seelenjägern zu schützen, vor den Sekten zum Beispiel. Was tut die Kirche im Bildungsbereich?
Ja, sie tut sehr viel, weil gebildete Menschen, wie Sie schon sagen, nicht so leicht auf Manipulation hereinfallen. Das gilt einerseits gegenüber Sekten, aber auch gegenüber der Propaganda der Großgrundbesitzer. Die Kirche unterstützt die Bildung. Viele Lehrer sind Ordensleute. Und auch bei den Katecheten ist es so, dass wenn die das Wort Gottes verkünden, den Kindern auch gleich noch Lesen und Schreiben beibringen. Welches Mittel auch immer wieder gern eingesetzt wird, ist auch die Kinderbibel von Kirche in Not.
Aber das kostet ja alles Geld. Wie finanziert sich die Kirche in Brasilien?
Ja, es gibt erstmal keine Kirchensteuer. Also die Kirche hat in Brasilien versucht, in den letzten Jahren den biblischen Zehnten, genannt Dizimo, wie wir schon erwähnt haben, einzuführen. Dieser ist allerdings nicht verpflichtend und gewinnt nur langsam an Akzeptanz. Ursprünglich war es ja so, dass die Kirchengemeinden über die Mittel der Orden finanziert wurden, aber das bricht jetzt weg. Für die laufenden Kosten ist es schon so, dass die Kirche am Amazonas selbst sorgen kann. Man muss aber auch bedenken, dass so eine Tankfüllung da auch einen Viertelmonatslohn kostet und man kommt da nicht sehr weit, also wenn 500 Kilometer als Ausflug in die nähere Umgebung betrachtet werden. Und bei größeren Ausgaben wie für Kirchenbauten oder für Fahrzeuge selbst ist die Kirche am Amazonas immer noch auf Hilfswerke wie Kirche in Not angewiesen.
Eine wichtige Aufgabe der Kirche in vielen Ländern der Welt, Das ist auch die Gesundheitsversorgung. Wie sieht es denn mit dieser Gesundheitsversorgung in diesem Amazonasgebiet aus?
Ja, die Kirche betreibt viele Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen. Es gibt auch staatliche Krankenhäuser, ganz klar, aber da hat die Kirche schon die Nase vorne. Ein Beispiel ist die Diözese Rio Branco in Acre. Die hat vor einigen Jahren den alten Bauernhof gekauft und ein Heim für Leprakranke daraus gemacht. Das haben wir besucht. Betreut werden dort die Patienten von Schwestern des Josephinenordens. Und es war so, dass die Leprakranken vorher im Wald hausen mussten und sich von Abfällen ernähren mussten. Das wurde dann geändert. Sie werden dort auch mittlerweile nicht nur medizinisch betreut, sondern auch aufs Zusammenleben wird geachtet. Die Schwestern haben festgestellt, dass es eigentlich nicht gut ist, wenn jeder Patient für sich so isoliert in seinem eigenen Zimmer sitzt. Denn diese Krankheit Lepra, die bringt ja schon aus der Kultur heraus eine Isolation mit sich und macht eigentlich alles noch schlimmer. Und so haben sie einfach immer zwei Leute zusammen auf ein Zimmer. Und das ist sehr gut, hat sehr gut gefruchtet. Was mich an dieser ganzen Sache am meisten beeindruckt hat, war allerdings die Nähe des Bischofs zu diesen Menschen. Also es waren da ungefähr 70 Patienten und er hat jeden Einzelnen mit den Namen gekannt. Er ließ sich auch von den Leuten freudig umarmen und drücken und abbusseln. Und für jeden hatte er auch ein gutes Wort oder einen Scherz parat.
Wie haben Sie denn den Glauben der Brasilianer, die Frömmigkeit erlebt, angesichts dieser vielen Probleme, die es dort gibt?
Also die Frömmigkeit der Brasilianer lässt sich schon charakterisieren mit Musik und Gesang. Selbst die ärmsten Gemeinden haben da einen Kirchenchor. Also die singen zwar manchmal etwas schief und auch die Technik ist nicht so ausgefeilt wie bei uns, aber manchmal frage ich mich dann schon, was dem Herrgott besser gefällt, wenn die dort ihre einfachen Gesänge machen oder die bis ins Letzte arrangierten Kirchenkonzerte bei uns in Deutschland, muss der Herr entscheiden, da kann ich nichts dazu sagen. Außerdem gibt es in Brasilien überall Kinder. Kinder sind der größte Schatz Lateinamerikas und kein Mensch käme auf die Idee, diese vom Gottesdienst fernzuhalten. Die gehören einfach dazu, auch wenn sie mal laut sind. Die Stimme des Priesters ist meistens verstärkt und somit habe ich den immer lauter gehört als die Kinder. Und für die Brasilianer ist der Glaube eigentlich was Alltägliches. Also er ist fest verwurzelt in allen Bereichen des Lebens. Also überall sieht man Heiligenbilder. Wenn die irgendwas erzählen, kommt Gott auch oft vor. Also er ist sozusagen keine persönliche Einstellungssache wie bei uns, sondern wirklich ein verbindendes Element, also einmal untereinander und einmal auch mit den Menschen und ihrer Umwelt.
Das klingt ja so, als wäre es eigentlich ein optimaler Nährboden für Berufungen. Ist das so?
Es gibt Berufungen, aber sie wachsen zaghaft. Also die Seelsorge ruht im Allgemeinen noch zu sehr auf den Schultern von ausländischen Priestern. Die geben jedoch meistens gutes Zeugnis ab, denn wer dort im Urwaldgebiet sein will und es auch aushält, der gibt zwangsläufig dadurch schon ein Zeugnis. Und die jungen Brasilianer werden angespornt, auch ihr eigenes Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Es wird besser, also Berufungen kommen, aber oft fehlt es halt wirklich noch am Geld für die Ausbildung.
Je größer der Priestermangel ist, desto wichtiger wird ja die Mitarbeit von Laien, um das auch auszugleichen. Haben Sie das auch erlebt auf Ihrer Reise, dass Laien sich tätig engagieren?
Ja, und das ist zwingend notwendig, denn in vielen Gemeinden des Hinterlands kommt nur einmal pro Jahr ein Priester vorbei. Um das Gemeindeleben am Laufen zu halten, müssen auch alle Ordensleute, vor allem voran die Schwestern, ganz viel reisen und die können natürlich auch nicht überall gleichzeitig sein. Viele ausgebildete Katecheten stehen dann in Wortgottesdiensten vor und bereiten auf die Sakramente vor, die natürlich dann von geweihten Priestern gespendet werden. Aber die Ausbildung ist allen Bischöfen ein großes Anliegen und da wird auch sehr viel investiert in eine hohe Qualität.
Ihr Hilfswerk Kirche in Not unterstützt auch die Fazendas da Esperanza, zu Deutsch Bauernhöfe der Hoffnung. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur Rehabilitation von drogenabhängigen jungen Menschen. Das Ganze geschieht durch Gebet, Arbeit und Gemeinschaft. Dadurch lernen die jungen Menschen dann ohne Drogen zu leben. Wir haben ja hier in unserer Sendung auch schon häufiger darüber gesprochen. Einleitende Frage zu diesem Themenkomplex. Warum sind Drogen eigentlich ein derart großes Problem in Brasilien und in ganz Lateinamerika?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also einmal sind die Drogen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In einigen Gemeinden am Amazonas, ich habe schon gesagt, bildet der Drogentransport die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber mit der Droge kommen auch immer Gewalt und Kriminalität. Also es ist schwer für Familien in einem von Gewalt und Kriminalität geprägten Umfeld überhaupt zusammenbleiben zu können. Außerdem geht das brasilianische Militär extrem hart gegen Drogenschmuggel vor. Dabei kommt es oft zu Razzien und Schießereien und es gibt Opfer auf beiden Seiten. Zum anderen flüchten sich viele Entwurzelte in die Droge. Also viele gehen aus den Dörfern weg und kommen in die großen Städte. Da kennen sie niemanden, landen in Elendsvierteln, finden keine Arbeit und verfallen zwangsläufig ins Nichtstun. Und die Droge ist da schon ein willkommener Trost für viele. Also diese Entwurzelten, die dann in diesen Invasionsgebieten, also in diese illegalen Bauten um die großen Städte herum, ankommen, dort stranden, die werden oft von Banden aufgegriffen, die sie dann für ihre kriminellen Machenschaften missbrauchen. Viele Frauen und Mädchen haben nur noch die Prostitution als Möglichkeit, um eigentlich überleben zu können. Die Kirche versucht dort vor Ort zu sein. Die holen sich eine Hütte in diesem Invasionsgebiet, also in diesem Elendsviertel, das illegal bebaut wurde um die großen Städte, und ist vor Ort. Sie bietet ein soziales Netz an. Manchmal kann sie auch Arbeit vermitteln. Und man muss sagen, dass die Priester und die Laien, die dort arbeiten, wahre Helden sind, die nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen, sondern sich vollkommen in den Dienst dieser Leute stellen.
Sie haben einen solchen Bauernhof besucht, nämlich die Fazenda von Manaus. Was haben die dort erlebt? Was ist Ihnen aufgefallen?
Also mir ist dort aufgefallen, dass aus zerbrochenen Gestalten durch das Wort Gottes wieder ganze Menschen wurden. Die Jungs, so werden die dort genannt, haben wirklich die Talsohle menschlichen Daseins erlebt und sie waren dem Tod oft näher als dem Leben. Und dann hat Gott eingegriffen und hat jeden auf irgendeine Art und Weise zu einer Fazenda geführt. Und dort wurde ihnen relativ schnell Verantwortung über einen gewissen Bereich übergeben. Das kann Viehzucht, Werkstatt, Haushalt oder sowas in dieser Art sein. Man könnte zwar jetzt sagen, dass sie rein menschlich gesehen noch nicht reif dafür sind, aber es geht, glaube ich, da in erster Linie auch um die Wertschätzung, die sie dadurch erhalten. Alles wird da getragen dann natürlich von Gebet und regelmäßigen Gottesdienstzeiten. Und der Tagesablauf ist streng strukturiert, was aber von vielen da als Hilfe angesehen wird. Das Gelände der Fazenda in Manaus an sich ist jetzt riesig. Also die Häuser wurden alle von den Jungs selber gebaut und sie erwirtschaften dort ihr Geld mit Landwirtschaft. Es gibt auch ein paar Kilometer weiter eine Frauenfazenda und die hat einen Modedesigner als Wohltäter. Der hat seine ganze Ausrüstung aus der Großstadt hierher verlegt und entwirft jetzt mit den Frauen zusammen Fazenda-T-Shirts, Schlafanzüge und so weiter. Die werden dann verkauft und finanzieren die Frauenfazenda.
Und die Fazendas, die zunächst in Brasilien gegründet wurden, die gibt's jetzt auch woanders. Das Ganze hat mittlerweile eine weltweite Dimension bekommen.
Ja, es gibt derzeit ungefähr 70 Fazendas weltweit mit 2500 Rekuperanten und sehr vielen, die da auch freiwillig mithelfen. Es gibt sie auch in Deutschland und Kirche in Not arbeitet zum Beispiel beim Versand der Schriften und Artikel eng mit denen zusammen.
Herr Ripka, blicken wir voraus. Vom 23. bis 28. Juli findet in Rio der Weltjugendtag statt. Was bedeutet den Brasilianern eigentlich dieses große Ereignis?
Also für die Brasilianer ist der Weltjugendtag sicher ein Fest des Glaubens. Es ist den Brasilianern sehr wichtig, dass die Weltkirche zu Besuch kommt. Feiern liegt ihnen sowieso im Blut, aber auch die tiefe Liebe zu Jesus Christus. Und vor allem die nördlichen Diözesen, in denen ich war, haben große Kraftanstrengungen unternommen, um wenigstens ein paar Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. Aber auch für den Rest der Weltkirche ist es wichtig, Brasilien kennenzulernen, weil schließlich wird dieses Land maßgeblich die Zukunft der Kirche bestimmen.
Wie sehen denn die Nicht-Katholiken in Brasilien dieses Ereignis?
Also es ist für sie mit Sicherheit ein weiteres Großprojekt, das da läuft, das aber von der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen bei Weitem übertroffen wird. Ich denke aber auch, dass die sich freuen und ihr Land im besten Licht erscheinen lassen wollen.
Wie werden Sie bei Kirche in Not dieses Ereignis, dieses Fest begleiten?
Ja, gestern haben uns über Facebook schon die ersten Bilder erreicht, was denn das brasilianische Büro von Kirche in Not am Carioca Square, dem Platz in Rio de Janeiro, veranstalten wird. Nämlich eine Ausstellung über die Arbeit von Kirche in Not, über verfolgte Christen. Wir von Deutschland aus hier fördern die Verteilung des Jugendkatechismus UCAT und verteilen an alle, die zum Weltjugendtag fliegen, eine eigens kreierte Prayerbox Brasil, natürlich auch mit portugiesisch-brasilianischen Gebeten. Außerdem ist es auch so, dass wie bei jedem Weltjugendtag Kirche in Not auch den Leuten, die sich sonst die Reise dorthin nicht leisten könnten, hilft. Viele Jugendliche aus ärmeren Regionen werden dabei unterstützt und so ein Weltjugendtag kann schon begeistern. und vielleicht sogar die eine oder andere Berufung wecken. Also das ist uns jeden Cent wert.
Erwarten Sie bei Kirche in Not von dem Besuch Papst Franziskus besondere, spürbare Impulse in die Weltkirche hinein?
Ja, absolut. Denn erstens ist er ein Mann aus Lateinamerika, also einer von Ihnen. Und das ist schon ein echter Öffner der Ohren und hoffentlich natürlich auch der Herzen. Zum anderen wird er mit seiner klaren und schlichten Ansprache den Jugendlichen sicherlich konkrete Hausaufgaben mitgeben. Er wird bestimmt dazu auffordern, ein aktives Gebetsleben zu führen. Und daraus kann alles Weitere entspringen. Auf diese Art und Weise können die Probleme wie Priestermangel, Drogen, Armut und Korruption auf christliche Weise angegangen werden und mit Gottes Hilfe dann auch endgültig gelöst werden.
Herr Rübker, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Gewinner.
Soweit also unser Gespräch mit Florian Rybka, stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Es ist eben schon angeklungen, wer etwas von den vielfältigen Materialien von Kirche in Not bestellt, tut zugleich ein gutes Werk, denn er gibt den ehemaligen Drogenabhängigen auf der Fassenda in Bickenried Arbeit und hilft ihnen so, ihren Weg ohne die Droge weiterzugehen. Also bestellen Sie fleißig via Internet, Telefon oder auch per Fax. Noch ein Hinweis: Am kommenden Mittwoch, den 24. Juli, vollendet der päpstliche Ehrenprälat Hermann Scheipers, der letzte Überlebende des Priesterblocks im KZ Dachau, sein 100. Lebensjahr. Und aus diesem Anlass verlosen wir dreimal ein Exemplar seines Buches Gratwanderungen, Priester unter zwei Diktaturen, die uns der herausgebende St. Benno Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und die Frage zur Verlosung lautet: Wie heißt der inzwischen selig gesprochene Geistliche, der 1944 im KZ Dachau zum Priester geweiht wurde? Die richtige Antwort mit Adresse bitte an Kirche in Not, Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München. Sie können natürlich auch gerne anrufen, ein Fax oder E-Mail schicken. Zum Abschluss unserer Sendung hören Sie jetzt Auszüge aus einem Gebet, das Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, 1962 vor der Christusstatue in Rio, also der Stadt des diesjährigen Weltjugendtages, gesprochen hat. Herr Jesus Christus, ich bin von weit her gekommen, um im Namen der Armen mit dir zu sprechen. Unterwegs habe ich mit Entsetzen die Not der Millionen in mein Herz geschlossen. Erlaube mir, dir zu sagen: Das, was ich in diesem Erdteil gesehen habe, ist ein Skandal. Hier herrschen Zustände, die für das Christentum eine Blamage sind. Hier ist deine Kirche verwundbar wie sonst nirgendwo auf der Welt. Das Schlachtfeld, auf dem jetzt für die Zukunft deines Reiches gekämpft wird, liegt in den Herzen der Armen, die in diesem Land allzu lange ihrem Schicksal überlassen worden sind. Die entscheidenden Waffen sind nicht Atombomben, sondern Liebe und Gerechtigkeit. Der Hunger, der früher vielleicht ein Unglück war, ist jetzt ein Unrecht. Schon haben die ärmsten Schichten der Bevölkerung den abnormalen und ungeheuerlichen Charakter ihres Elends gegenüber dem Luxus der wenigen Auserwählten erkannt. Herr, du weißt doch, wie hier Gottes Kinder hausen, wie sie durch unerträgliche Not geschunden und verletzt worden sind. Du hast doch auch gesehen, wie jene betrunkene Frau, sie arbeitet in einer Bar und wird in Schnaps bezahlt, mir ins Gesicht spuckte, weil ich nicht in Lumpen gekleidet war. Aber was sollen diese Menschen tun? Sie ersticken in ihrem Elend. Du weißt, Herr, dass ich gestern verzweifelt aus dem muffigen Kasten von 3x4 Metern, in dem 12 Menschen wohnen, davongerannt bin. Die Wände sind mit Titelseiten von Illustrierten, Bikini-Mädchen, Bildern von St. Barbara und Sophia Loren, vom berühmten Rio-Karneval und der heiligsten Jungfrau beklebt. Ja, Herr, ich rannte nach einer Viertelstunde aus dieser Hütte weg, um mich an der frischen Luft wie ein kranker Hund zu erbrechen. Aber für die Familie konnte ich nichts tun. Ich musste sie dort zurücklassen, wo sie schon 16 Jahre zusammenhockt. Ich weiß, Herr, dass ich dir nichts vorwerfen darf. Der Vorwurf trifft uns. Hier auf dem Berg steht nur dein Bild, ein steinerner Christus, der stückweise auf Eseln nach oben transportiert worden ist. Der lebendige Christus müssen wir sein. Es ist nicht deine Schuld, dass wir dir so selten die Möglichkeit geben, das Herz und die treibende Kraft in unserem Leben zu sein. So nimm denn endlich Besitz von uns, Herr, und gib uns die Kraft, deine Güte und Liebe für diese armen Brüder auszustrahlen. Lass uns einsehen, dass nicht der Kommunismus die größte Gefahr ist, sondern das Elend, in dem sie verkümmern, während wir hart und selbstsüchtig bleiben. Gib uns Edelmut, um uns von allem Überflüssigen zu trennen, nicht aus Angst vor dem Kommunismus, sondern aus christlichem Pflichtbewusstsein. Zwinge uns endlich zu Gerechtigkeit und Liebe zu allen, die deinen Namen verfluchen, weil sie in uns deine Güte nicht erkennen. Und segne jetzt von deinem hohen Berg in Rio das kleine Europa, auf das es groß werde in der Liebe.